Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. In the shadow play, acting out your own death, going no more. I see assassins all grouped and four lives dancing on the floor. And with cold steel odor on their bodies made a move to connect. I could only stare in disbelief as the crowds all left. Flash points beyond our reach. Solitary demands for all I'd like to keep. Let's take a ride out, see what we can find. Valueless collection of hopes and past desires.
Sie hören den Deutschlandfunk hier mit einigen der ganz bekannten Stücke von Joy Division, zuletzt gerade Love Will Tear Us Apart. Vor 40 Jahren, im Mai 1979, ist deren Debütalbum erschienen, Unknown Pleasures, ein Meilenstein des Post-Punk und des New Wave. Und auch wenn über die Band Joy Division scheinbar schon alles gesagt ist, zum Beispiel mit dem Film Control von Starfotograf Anton Corbijn oder mit der ein oder anderen Biografie, der britische Pophistoriker John Savage hat jetzt eine neue Biografie der Band herausgebracht mit dem Titel The Searing Light, The Sun and Everything Else. Der Musikkritiker Jens Balzer hat sie für uns gelesen. Herr Balzer, was erfährt man denn da Neues?
Naja, es kommen die unterschiedlichsten Leute zu Wort. Also natürlich zum einen die überlebenden Bandmitglieder, Bernard Sumner, Peter Hook und der Schlagzeuger Stephen Morris, aber auch eben Journalisten, Wegbegleiter, Produzent Martin Hannett, der Chef ihres Factory-Labels Tony Wilson oder ihr Manager Rob Gretten, viele von denen mittlerweile auch schon verstorben, das sind halt auch aus älteren Interviews montiert. Und was ich gelungen finde, ist, dass dieses Buch sich nicht, wie es gerade bei Oral History ist, ja leider häufig der Fall ist, also in so Erinnerungen und Anekdoten erschöpft. Ne? Also wie die Band an zu musizieren fing und die ersten Touren und man hat gesoffen und Spaß gehabt. Mhm. Also das kommt schon auch vor. Aber Savage hat, so wie er das montiert, doch nach einer größeren Perspektive gesucht. Also zum Beispiel, das Buch beginnt mit einer relativ langen Impression der Stadt Manchester, aus der die Band kommt, in den mittleren bis späten 70er Jahren. Also eine sterbende Industriestadt mit ausgesprochen harten Lebensbedingungen für das Arbeiterproletariat, aus dem die Familien der Bandmitglieder kommen. An einer Stelle sagt Bernard Sumner etwa, er habe seinen ersten Baum im Alter von 9 Jahren gesehen. So, und er sei über seine ganze Kindheit hinweg immer auf der Suche nach Schönheit gewesen in der hässlichen Welt, in der er aufwachsen musste. Also kriegt ein sehr gutes Bild einer wirklich perspektivlosen Jugend in einer sterbenden Stadt. Und dann kommt natürlich Punk 76, das wird ausführlich geschildert, also dieses legendäre Konzert des Sex Pistols in Manchester, eine Lesser Free Trade Hall, wo sich viele Bands gegründet haben, die da im Publikum waren. Und auch das beschreibt dann Sumner und Hook und Stephen Morris, wie da plötzlich so eine Utopie aufging mit dem Punk. Also man kann was anderes machen als dem Lebenslauf folgen, der einem vorgezeichnet ist. Auf der anderen Seite bleibt natürlich auch die Härte und Trostlosigkeit der eigenen Jugend und Biografie immer hörbar in der Musik von Joy Division. Und wenn man das in dieser Kombination nochmal zu lesen bekommt, versteht man plötzlich viel besser, warum diese Musik so klingt, wie sie klingt.
Ja, und dann kam der Punk in diese triste Welt der Industriestadt, wie Sie gesagt haben. Aber Joy Division waren ja eigentlich mehr als eine Punkband. Die sind ja einen Schritt weiter gegangen über die eher schlichte Ästhetik, sage ich mal, des Punk hinaus, oder?
Ja, und das, genau. Und das lag auch wieder an verschiedenen Faktoren, die auch, finde ich, sehr schön rauskommen in dem Buch. Zum einen natürlich an diesem charismatischen Sänger Ian Curtis und seinen Texten, die gleichermaßen also sehr privat und intim waren, aber eben auch geprägt von einem, was ja für den Punk doch eher untypisch war, von einem ganz klassischen literarischen Kanon. Also der von Franz Kafka bis zu damals zeitgenössischen Autoren wie William Burroughs und dem Science-Fiction-Autor James Graham Bellett reichte. Also das ist das eine, die Texte. Es liegt an der Band, die, obwohl sie alle sagen, sie haben auch erst 76, 77 angefangen, überhaupt Instrumente zu lernen oder auch nicht, aber dann doch plötzlich ganz anders spielte, als man das aus dem Punk gewöhnt war. Also weil sie sich eher auch am deutschen Krautrock orientierten, an Can und an Kraftwerk und natürlich am Bowie der Berliner Phase. Man hat dann Peter Hook, den Bassisten, der aber plötzlich sein Instrument wie ein Leitinstrument spielt. Also die Melodien kommen von diesem hohen Bass, während dann Bernard Sumner an die Gitarre eher so splittrige Ornamente reinschreddert. Und das alles zusammen, Leute, die gerade erst anfangen zu musizieren, treffen dann irgendwie auf diesen Produzenten Martin Hennett, der das Ganze dann ganz anders produziert, als sie sich das vorgestellt haben für dieses Debütalbum Unknown Pleasures. Also der legt da Echos und Hall wie im jamaikanischen Dub rein und baut dann ganz große, kathedralenhafte Räume. Und aus diesem Zusammenspiel ergibt sich dann irgendwie dieses wirklich außergewöhnliche Klangbild, gerade dieser ersten Joy Division Platte. Und auch das wird nochmal deutlich, sagen alle Beteiligten der Band, sie haben es gehasst und waren dann baff erstaunt, dass daraus dann plötzlich ein großer Erfolg wurde und wie wir heute wissen, ja, ein Klassiker der Popgeschichte.
Ja, aber man kann natürlich diese Geschichte der Band nicht erzählen, die Geschichte von Joy Division. Sie haben eben schon es angesprochen, Ian Curtis. Ohne diesen Sänger, der sich ja kurz vor dem Erscheinen des zweiten Albums Closer dann das Leben genommen hat. Inwieweit spielt das eine Rolle?
Ja, das nimmt natürlich den letzten Teil des Buchs ein und da wird es dann auf eine, wie ich finde, dann doch ergreifende Weise nochmal privat und intim. Also es zoomt dann nochmal an diesen Charakter heran. Also Ian Curtis erkrankt an Epilepsie während der ersten Erfolge, also diese legendären manischen Bühnenauftritte, von denen das Bild der Band auch geprägt ist, wesentlich darauf zurückzuführen. Er ist dann verheiratet, gerade Vater geworden, verliebt sich in eine andere Frau, Annick Honoré, von der sich und seine Kunst besser verstanden fühlt als von der Mutter seines Kindes. Davon handelt dieses ikonische Lied Love Will Tear Us Apart, das wir schon gehört haben. All das, seine eskalierende Krankheit, dieser psychologische Zwiespalt, das führt ihn in eine Depression, die dann wohl zu seinem Selbstmord führt. Also auch das wird hier aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt von den Bandmitgliedern, die im Nachhinein selber sagen, sie haben das gar nicht wahrgenommen, wie schlecht es ihm ging. Also heute immer noch fassungslos sind über die emotionale Intensität ihrer Musik und dann ihre eigene Kühle und Ignoranz gegenüber dem Leiden. Also das ist wirklich eine große Leistung für eine Bandbiografie, dass die Musik, die Ästhetik, das Gesellschaftliche und das individuelle Trauma so zu einem Bild zusammenzufassen, dass man sieht, wie alles gleich wichtig gewesen ist bei der Entstehung dieser Kunst. Ich weiß nicht, kann man vielleicht mal sagen, ob ich jemals schon eine Bandbiografie mal gelesen habe, die mich so bewegt und ergriffen hat.
Mit dem Musikkritiker Jens Balzer habe ich gesprochen über die Band Joy Division. 40 Jahre nach Erscheinen des Debütalbums hat der britische Autor John Savage der Band jetzt eine Oral History gewidmet. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.